Eure Fragen, Zinsen, Steuern und Sanierungen, worauf müssen sich Anleger einstellen? Die letzte Folge gehört wie immer unseren treuen Hörerinnen und Hörern. Diesmal gab es viele Fragen zu den Auswirkungen der neuen US-Politik, aber auch zum Koalitionsvertrag und natürlich auch das Thema Kirchen ist dieses Mal dabei. Die Fragen im Einzelnen könnt ihr in den Shownotes lesen. Ich werde hier jetzt nur 2,5 rausnehmen, nämlich welche Art von Förderung für den Neubau durch die KfW ist im besten Fall zu erwarten. Wieso entsteht durch den Überexport ein Außenbilanzdefizit und kann das nicht eigentlich auch anders sein? Was bedeutet der Satz im Koalitionsvertrag, die Kosten für energetische Sanierung für ererbte Immobilien werden zukünftig von der Steuer absetzbar sein? Lohnen sich noch Investitionen in den US-Immobilienmarkt und müssen Kirchen eigentlich energetisch saniert werden? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. 1a Lage, das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategie rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute ist die 15. Episode, ja, Folge-Episode, genau, dieser Staffel 13 und die gehört wie immer natürlich euren Fragen, all das, was unterwegs liegen geblieben ist oder was, wo wir von euch gefragt wurden zu einzelnen Episoden. Ihr habt uns das geschickt und wir haben es zusammengetragen und da stehen wir jetzt Rede und Antwort und reichen nach, was sozusagen in den restlichen Episoden gefehlt hat. Da aber ja auch die anderen Episoden alle wissenschaftlich fundiert durch unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft werden, brauchen wir natürlich auch heute. Wir sind froh, dass du da bist. Ohne dich würde hier wirklich was fehlen. Insofern herzlich willkommen, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Genau, ohne viel drum rum zu sprechen oder zu schnacken, die sind manchmal ein wenig holprig formuliert. Ich versuche da unfallfrei durchzulesen und dann gibt's eine Antwort. Nummer 1. Wir sind gefragt worden, könnten Sie bitte in einer der nächsten Folgen nochmal durchgehen, mit welcher Art von Förderung für den Neubau durch die KfW zu rechnen ist und wann dies sein könnte im optimistischen und im pessimistischen Fall? So, Michael, du bist ja hier der Förderberater sozusagen, du hast es gepachtet, du weißt genau, wie es da aussieht. Erzähl.
Ja, ist eine gute Frage, ne? Also wir kennen jetzt den Koalitionsvertrag, da heißt es, es soll zukünftig 2 große KfW-Programme geben. Eins für Bestand, eins für Neubau. Das heißt, man möchte hier übersichtlicher werden. Wir haben ja jetzt sehr viele verschiedene Programme. Aber wann das wirklich so sein wird, dazu ist jetzt noch nichts bekannt. Die neue Bauministerin hat jetzt vor kurzem auch nochmal betont, sie möchte sich jetzt dafür einsetzen, dass mehr gebaut wird. Sie hat den Bauturbo explizit genannt, dass der schnell kommen soll. Was sie nicht gesagt hat, ist, wann zum Beispiel die EH55-Förderung kommen soll. Die steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass eben auch der Normalstandard quasi gefördert werden kann. Und ich konnte letztens mal einen kleinen Blick reinwerfen in die ersten Planungen zum Haushalt. Und da sind tatsächlich die alten KfW-Programme auch noch drin. Also das heißt, so ganz schnell wird es, glaube ich, nicht gehen. Man wird wahrscheinlich erstmal eine Weile noch mit den alten Programmen fortfahren und ich würde jetzt mal schätzen, irgendwann im Lauf des Jahres 2026 geht man dann in die Konzeption der neuen Programme und dann wird das halt diskutiert. Also dann ist die Frage, wann das wirklich kommt. Also ich würde damit jetzt noch nicht rechnen. Ich würde jetzt erstmal noch auf die alten Programme schauen. Ich hoffe aber zumindest, und sonst verpufft das natürlich vollkommen, dass zumindest diese versprochene EH55-Förderung, also Förderung des normalen Neubaustandards, dass das jetzt bald kommt.
Sehr gut, vielen Dank. Ich kann genau gar nichts dazu beitragen, weil ich weder das eine noch das andere kenne, aber ich hoffe, dass das als Antwort genügt. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wir sind gefragt worden, wieso entstehen durch den Überexportierer per se Investitionen beim konsumierenden Land und die Kapitalbilanz könnte das doch auch ausgleichen oder nicht. Da ist der Professor Vogtländer und vorlesende, dozierende Volkswirt gefragt. Michael, erzähl.
Genau, also das war eine längere Anmerkung, die da geschickt worden ist. Das ist jetzt quasi die Frage hier rausgezogen. Es geht um die Folge, wo es um die US-Wahl, nicht um die S-Wahl, sondern um die US-Zölle ging und die Auswirkungen. Und was ich erklärt hatte, ist, dass für den Immobilienmarkt ja diese Entwicklung vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Denn um die Logik oder um das nochmal für den Hintergrund zu erklären, was bedeutet es, wenn ein Land sehr viel exportiert, sehr viel mehr exportiert, als es importiert? Es baut letztlich Forderungen auf. Ja? Also realökonomisch ist es immer so, das Ausland muss ja dann, natürlich bezahlt es das Inland, ganz klar, aber wenn man das auf der obergeordneten Ebene sieht, ist es einfach so, dass eben das exportierende Land Forderungen hat gegenüber dem mehr konsumierenden Land. So, und das bedeutet nichts anderes, als dass das Land, das eben sehr viel mehr importiert, Vermögen abgeben muss. Inlandsvermögen abgeben muss. Ja, das heißt, wenn wir sehr viel in die USA exportieren, erwerben wir automatisch eben auch Forderungen in den USA. Und das kann dann in Form von Staatsanleihen sein, das kann in Form von Barreserven sein, das kann in Form von Aktien sein oder Unternehmens- oder Immobilienbeteiligung. So, und das steht eigentlich dahinter. Und jetzt ist hier die Frage, warum muss das immer so sein? Naja, anders kann das Land ja gar nicht bezahlen. Du kannst nur mit deinen eigenen Ressourcen bezahlen. So, und das wird in der Zahlungsbilanz ausgeglichen eigentlich immer durch die Kapitalbilanz. Also wir haben zwei Bilanzen, zwei große Bilanzen, die Leistungsbilanz, da sind die Waren und Dienstleistungen drin, der Handel damit, und dann hat man auf der Gegenseite die Kapitalbilanz, ist ähnlich wie bei einer normalen Unternehmensbilanz, aktiv und passiv muss ich immer ausgleichen. Und so ist das im internationalen Zahlungswesen so, dass sich Leistungsbilanz und Kapitalbilanz immer ausgleichen. Warum ist das jetzt alles für Immobilienmärkte interessant? Ganz einfach deswegen, weil das Geld, das ich eben im Ausland habe, das kann ich ja nicht in inländische Immobilien investieren. So, und wenn ich jetzt aber, wenn Deutschland jetzt aufgrund eines anderen Geschäftsmodells, aufgrund anderer Gegebenheiten nicht mehr so viel exportiert, nicht mehr Exportweltmeister ist, sondern in Richtung einer ausgeglicheneren Leistungsbilanz geht, dann bedeutet das auf der anderen Seite, dass eben auch mehr Mittel im Inland investiert werden können. Immobilien sind die größte Anlageklasse in einer Volkswirtschaft, also könnte der Immobilienmarkt davon profitieren. Das ist so ein bisschen die Logik. Da hängt natürlich auch insgesamt die Ersparnisbildung hinter. Ja, wie viel spare ich denn tatsächlich in der Volkswirtschaft? Aber im Endeffekt könnte es so eine gewisse Umlenkung der Investitionen stärker ins Inland geben. Das ist das, was eigentlich dahinter steht und was ein spannender makroökonomischer Effekt ist. Und du siehst wieder, der Immobilienökonom kann einfach alles, ne? Mein Doktorvater hat immer gesagt, Immobilien sind so ein Querschnittsthema, das betrifft alle Themen. Und das sieht man an so einem Thema eigentlich sehr schön. Außenwirtschaft und Immobilienmarkt haben halt auch was miteinander zu tun.
Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was bedeutet der folgende Satz im Koalitionsvertrag? Die Kosten für energetische Sanierung für ererbte Immobilien werden zukünftig von der Steuer absetzbar sein.
Ja, das ist tatsächlich ein Satz, über den ich auch gestolpert bin. Von welcher Steuer ist das gemeint? Ich hatte dann tatsächlich Gelegenheit, mit einem CDU-Parlamentarier dazu mal zu sprechen. Und es geht tatsächlich darum, dass geplant ist, dass alle Sanierungskosten von der Erbschaftssteuer abgezogen werden sollen. Ja, das heißt, du erbst eine Immobilie, du musst dafür Steuern zahlen und und in dem Maße, wie du dann in die Immobilie investierst, wahrscheinlich innerhalb eines bestimmten Zeitraums, 2 Jahre, diese Kosten, zumindest für die energetische Sanierung, kannst du dann abziehen von der der Erbschaftssteuer. Und das ist natürlich schon ein netter Effekt, kann durchaus interessant sein, dann auch mehr zu investieren in die Immobilie. Also es ist tatsächlich ein interessanter Anreiz, um energetische Sanierung dann eben auch voranzubringen. Das muss man sagen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch den einen oder anderen bewegt, vielleicht seine Immobilie auch früher zu vererben. Und ermöglicht es dann eben auch den neuen Eigentümern, den Kindern dann vielleicht schneller in diese Immobilien zu ziehen.
Ist ja eine Frage von, also an der Stelle ist es sozusagen eine Gerechtigkeit des politischen Willens mit der Lastenverteilung, ne? Zu sagen, pass auf, ich will, dass das passiert, das Haus, das geerbt wird, ist normalerweise kein Neubau und um diejenigen, die jetzt sowieso Erbschaftssteuer bezahlen müssen, nicht noch weiter zu belasten, ist das sozusagen eine ausgleichende oder eine Gerechtigkeitslücke, die da sich schließt, weil ja die energetische Sanierung etwas ist, das politisch gewollt und gefördert wird.
Wichtig ist natürlich zu wissen, die Kinder zahlen ja meistens keine Erbschaftssteuer, wenn du jetzt das Einfamilienhaus vererbst, aber es kann interessant sein, wenn du Mehrfamilienhäuser hast, also größere Erbschaften, da spielt das durchaus eine Rolle. Oder wenn du eben an jemanden vererbst, der in weiterem Verwandtschaftsverhältnis steht, ne, dann ist es auch relevant. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist schon in Kombination mit den anderen Dingen, die wir gesagt haben, also Emissionseffizienz, auf die stärker geachtet wird, möglicherweise mehr Förderung für Sanierungen, möglicherweise Anpassung der Modernisierungsumlage. Also ich denke, die Rahmenbedingungen für die energetische Sanierung werden insgesamt etwas besser und das ist eben ein weiteres Puzzleteil dabei.
Sehr gut. Wie man hört, habe ich noch nie ein Haus geerbt. Genau. So, nun, also jetzt aber die Frage, die ich schon vorgelesen habe. Wie attraktiv ist die Sonder-AFA für Neubauten, Michael?
Genau, es geht hier sogar noch ein bisschen weiter, ne? Die Frage nach der Kombination auch dieser verschiedenen Sonder-AFAs und ob das auch für mittlere Einkommen interessant ist. Also vielleicht zum Hintergrund, es gibt eine Sonder-AFA für alle Neubauten, beziehungsweise ist eigentlich keine Sonder-AFA, ist eine Regelabschreibung jetzt, 5% degressiv, das heißt immer 5% auf den Restwert der Immobilie. Und es gibt noch eine zusätzliche Abschreibung, wenn die Immobilie den Energieeffizienzstandard 40 erfüllt und das QNG-Siegel trägt. Also das heißt, besonders nachhaltig ist. So, und diese, dann gibt's nochmal 5% AFA, allerdings nur dann, wenn die Baukosten weniger sind als 5.200 Euro. So, das hat man nochmal erhöht, das waren vorher 4.800 Euro, jetzt 5.200 Euro. Das klingt viel, allerdings kostet dieser Energieeffizienzstandard eben auch relativ viel. Also das ist gar nicht so einfach, das zu erreichen, aber es gibt im Markt einige Projekte, die das eben erreichen. Naja, und wenn man die beiden zusammen addieren kann, dann hat man fast 10% AFA pro Jahr. Das ist natürlich schon ganz schön, gerade wenn man es dann eben kombiniert mit der steuerfreien Veräußerung nach 10 Jahren, ne, dann kann man das eben auch quasi, dann kann man auch, der kann der Nächste quasi wieder von neu anfangen mit der AFA, natürlich nicht mit dieser erhöhten AFA. Also das ist schon interessant. Jetzt die Frage, ob das auch für Menschen mit mittleren Einkommen lohnend ist. Generell gilt natürlich, du kannst umso mehr Steuern sparen, umso mehr Steuern du zahlst, ne? Also wenn du keine Steuern zahlst, nützt dir eben Steuersparmodell nicht. Insofern muss man das dann sorgsam durchrechnen. Also mittleres Einkommen ist auch immer so eine Definitionssache. Was ist eigentlich ein mittleres Einkommen? Ich würde generell sagen, naja, man muss als Immobilieninvestor schon auch ein bisschen Rücklagen haben und ein bisschen Liquidität haben und das dann sorgsam durchrechnen. Aber wir sind keine Finanzberater hier. Wir machen keinen Vertrieb. Wir haben jetzt auch kein Projekt in der Pipeline, das wir hier an den Markt bringen wollen. Deswegen würde ich jedem sagen, also individuell wirklich gut beraten lassen, alles sorgsam durchgehen. Aber es ist natürlich schon einfach so, dass es durch die gemeinsame AFA dann für viele auch schon interessant ist, solche Objekte auszuwählen.
Ja, genau. Also, nächste Frage. Welche Folgen hätte die Umsetzung des Mar-a-Lago-Akkord? Vielleicht für diejenigen, die nicht genau wissen, was das eigentlich ist. Dazu gehöre ich auch. Kannst du es erklären?
Also das ist eine Frage, die mir letztens in meiner Veranstaltung der Immobilienfreunde gestellt worden ist. Schon mal schönen Gruß dahin, ne? Die sind bei der nächsten Staffel ja auch wieder dabei. Und die haben immer wirklich auch sehr, sehr spannende Fragen dabei. Der Mar-a-Lago-Akkord, also es ist, kommt natürlich aus der Trumpschen Welt. Es gibt einige in Trumps Umfeld, die sich sehr ärgern, dass eben ausländische Kapitalgeber so viel Zinsen gezahlt bekommen. Ne? Also das heißt, wenn du US-Staatspapiere kaufst, dann kriegst du natürlich Zinsen. Ja, und das ist einigen ein Dorn im Auge. Man muss dazu wissen, aufgrund dieser Logik, die ich vorhin beschrieben habe, ein Land, das sehr viele Staatspapiere zum Beispiel hält, ist China. Ja, also die Chinesen haben sehr viele US-Staatsanleihen. Das heißt, es fließen auch sehr viel Zinseinnahmen nach China. Und es gibt da eben die Überlegung bei manchen, naja, was machen wir denn? Und es gibt dann unter dem Mar-a-Lago-Akkord versteht man eine Idee, die besagt, wir wandeln diese Staatsanleihen, die Ausländer halten, einfach um in ganz langlaufende Staatsanleihen, die laufen 100 Jahre und dafür geben wir dann eine ganz niedrige Verzinsung. So, das ist die Idee. Und jetzt ist eben die Frage, was würde dann passieren, wenn man das macht? Ich würde sagen, das wäre Wahnsinn.
Vor allen Dingen ist ganz kurz zwischengefragt in einem Rechtsstaat, das wäre ein Ex-Post-Geschäft, oder? Also das wäre ein Geschäft, das man dann im Ex-Post nach Abschluss zu Lasten desjenigen Vertragspartners auf der anderen Seite verändert.
Genau.
Sollte ja, ne? Also, in der Rechtsstaatlichkeit eigentlich nicht möglich sein.
Genau, nehmen wir das mal hin und sagen, okay, das gilt dann einfach nicht mehr. Ne? So, und was macht der Investor, der feststellt, dass ihm eine solche, dass der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert? Naja, er nimmt beide Beine in die Hand. Ne? Und ich glaube, das würde zu einem massiven Ausverkauf von US-Staatsanleihen führen. Das könnte natürlich dann dazu führen, dass eben viel mehr europäische Staatsanleihen oder was auch immer gekauft werden. Aber das wäre natürlich ein riesen Finanzschock. Und also das würde weit über Immobilienmärkte oder Ähnliches hinausgehen. Ich glaube, in so einem Moment, wenn ein Staat sowas macht, dann gäbe es natürlich auch insgesamt einen starken Kapitalexport. Also die US-Wirtschaft würde da... Nein, es würde eine riesen Finanzkrise geben, ne? Um es kurz zu machen. Und genau deswegen wird das auch nicht passieren. Also ich glaube, Trump ist schon an der einen oder anderen Stelle verrückt, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ne? Und wir sehen ja auch, also ich möchte jetzt Trump nicht in Schutz nehmen, ne? Aber wir sehen ja auch, er reagiert durchaus auf wirtschaftliche Verwerfungen. Also dass er jetzt mit den Zöllen da nochmal pausiert hat, nochmal nachverhandelt, zeigt ja auch, er reagiert schon auf sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas passiert. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, was da schon alles diskutiert wird. Und alleine diese Unsicherheit treibt natürlich auch die Finanzmärkte. Und ich meine, wir haben jetzt gesehen, das Rating der US-Staatsanleihen ist gesunken. Ja, erste Ratingagenturen haben es ein bisschen abgeschwächt. Es gibt durchaus Umschichtungen vieler großer institutioneller Investoren von USA nach Europa. Das kann man auch als gesunde Diversifikation begreifen, weil viele einfach USA komplett übergewichtet haben. Aber das müssen wir sorgsam im Auge behalten. Das hätte natürlich auch große Auswirkungen auf Zinsen, ganz klar. Aber ich würde sagen, das ist noch Theorie, aber es zeigt einfach diese generelle Unsicherheit, die da ist. Und eben, ich glaube, das Gefährlichste, was da im Moment passiert, ist, dass wirklich der Glaube an diese Rechtsstaatlichkeit in den USA verloren geht. Ja, das haben wir in vielen anderen Dingen auch. Wenn ausländische Studierende auf einmal ihren Studienplatz nicht mehr annehmen können, der ihnen ja zugesagt worden ist, wenn auf einmal Förderungen gestrichen werden, wenn auf einmal Leute ausgewiesen werden, die eigentlich ein Visum haben, etc. Das sind alles so Indikatoren dafür, dass das Vertrauen in ein System dann auch erodiert. Und das ist eigentlich die Entwicklung, die man sorgsam beobachten muss.
Das wollte ich vorhin einwerfen, dass alleine die Diskussion ja schon für Verunsicherung führt. Ich kenne nicht wenige deutsche Immobilienbesitzer, die auch in den Staaten ein kleines oder größeres Portfolio haben, die jetzt schon ein bisschen aufgeregter darüber reden, ob sie da bleiben wollen mit ihrem Investment oder ob es nicht Zeit ist, die Staaten zu verlassen. Insofern, also auch die Diskussion darüber ist nicht wirkungsneutral. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie wird sich die geopolitische Gemengelage auf die Zinsen auswirken? Werden die Zinsen noch sinken? Unsere Lieblingsfrage, vielleicht sollten wir das in den Titel schreiben, alle fragen immer nach den Zinsen. Und unser Orakel Vogtländer ist natürlich jetzt wieder gefragt. Sag mal, was sagen deine Kollegen aus Delphi?
Also man muss wirklich sagen, es ist wahnsinnig, also es ist ja immer schwer, Zinsen zu prognostizieren, aber in diesen Zeiten ist das wirklich doch schwieriger. Ne? Wir erleben ja schon ein Hin und Her Ich glaube, im Moment überwiegt etwas die Entwicklung, dass es diese Umschichtung gibt von US-Staatsanleihen in deutsche Staatsanleihen, europäische Staatsanleihen, was tatsächlich die Zinsen etwas sinken lässt. Ein anderes Motiv, das wir vor kurzem noch beschrieben haben in einer der Folgen, war ja auch noch, naja, die EZB könnte ja möglicherweise die Zinsen auch stärker senken, weil eben eine Rezession droht. Jetzt ist diese Zolldiskussion etwas abgeschwächt. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für einen Zolldeal sind insgesamt auch wieder größer. Nichtsdestotrotz würden aber auch schon etwas höhere Zölle natürlich belasten. Aber ich denke mal, dieses Rezessionsthema ist vielleicht eher weg. Aber das macht es einfach sehr, sehr schwierig. Ich würde trotzdem sagen, was vielleicht für die fallenden Zinsen sprechen könnte, leicht fallenden Zinsen, ist, dass die Inflation ja doch etwas stärker zurückgeht als erwartet. Also wir sind jetzt so bei 2,1%. Wir sind schon besser, als die Zentralbank das ursprünglich geplant hatte. Und das gibt natürlich ein bisschen Puffer, dass vielleicht auch ein bisschen stärker gesenkt werden kann. Aber ich denke mal, die wahrscheinlichste Entwicklung ist tatsächlich, dass wir eher so eine Seitwärtsbewegung bei den Zinsen haben im Lauf des Jahres. Und ich sage mittlerweile auch gerne, vielleicht ist das auch ganz gut, dass eigentlich nicht mehr allgemein erwartet wird, dass die Zinsen jetzt so stark fallen. Denn wir haben jetzt lange erlebt, dass eigentlich alle erwartet haben, die Zinsen fallen. Und dann hat es natürlich auch vielen Sinn gemacht, zu sagen, ich warte einfach noch mit der Investition. Ich warte noch, bis die Zinsen wirklich niedriger werden. Mittlerweile, weil die Situation so undurchsichtig und schwierig ist, gehen die meisten nicht mehr davon aus, dass die Zinsen notwendigerweise sinken. Und ich glaube, das setzt dann auch ein paar mehr Investitionen in Gang. Also wir sehen ja schon, bei den Immobilienfinanzierungen ist es nochmal nach oben gegangen. Bei den Transaktionen geht es hoch. Wir sehen, dass die Preise steigen jetzt. Und ich glaube, dass insofern im Moment eine gewisse Gewöhnung an das Zinsniveau stattgefunden hat, dass der Markt so langsam auch wieder aus diesem Attentismus rauskommt. Und wenn dann trotzdem die Zinsen noch fallen würden, dann wäre es natürlich umso schöner.
Ach, herrlich. Die Zinsen. Ja, ich habe mal eine andere Frage. Und zwar etwas, das immer wieder diskutiert wird, ist das Thema Inflation. Ne? Mhm. Es gibt immer mal wieder Veränderungen im Warenkorb auf der einen Seite, also für den scharfen Beobachter, da werden dann Käsesorten durchgetauscht. Vorher war es ein teurerer Käse, dann ist ein günstigerer Käse und so, was natürlich auch alles so ein bisschen Einfluss haben kann auf so einen Index. Und tatsächlich habe ich aber auch den Eindruck, dass die reale Inflation, also so im täglichen Leben, höher ist als das, was wir im vom Index gespiegelt kriegen. Kann das sein? Also lügen wir uns mit der Inflation und der Statistik, mit diesem Warenkorb so ein bisschen in die Tasche, weil er nicht mehr alles erfasst? Wenn ich alleine an Restaurantbesuche denke und so Gerichtskosten, also Kosten für ein Hauptgericht, die haben sich schon drastisch erhöht. Ich meine, ich weiß, so 19% für die 19% Umsatzsteuer und so, aber das ist so ein Beispiel, wo ich den Eindruck habe, aber auch so Produkte im Supermarkt, die einfach viel teurer scheinen als nur 2% teurer, verstehst du? Also das ist so ein bisschen die Frage, erfassen wir wirklich mit dem statistischen Warenkorb noch gut die Inflation?
Das ist ein schönes Thema. Gefühlte Inflation ist auch ein Forschungsthema durchaus. Ich glaube, dass wir mehr gucken auf die Preise im Supermarkt. Mir fallen zum Beispiel immer die Schokoladenpreise auf. Ne? Und das ist tatsächlich atemberaubend. Ne? Also die Preise haben sich ja wirklich verdoppelt. Ne? Also die Tafel, die du sonst für 1 Euro bekommen hast, ist jetzt 1,99. Also das ist schon irre. Aber warum, also ich glaube nicht, dass es jetzt mit bewussten Umschichtungen im Warenkorb zu tun hat. Aber wir müssen uns einfach eins klar machen. Im Warenkorb sind natürlich auch Mieten drin, Bestandsmieten. Zum großen Teil. Und die Bestandsmieten entwickeln sich relativ langsam. Ja, und das ist natürlich schon mal ein Teil, 25% etwa, was das nivelliert. Und dann haben wir natürlich die Entwicklung bei den Energiepreisen. Und die Energiepreise sind ja sogar runtergegangen. Also Öl, Gas, ist alles etwas günstiger geworden. Und auch das hat natürlich einen enormen Einfluss, weil es eben einen großen Teil auch des Warenkorbes ausmacht. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Prozentwert. So, und dann haben wir natürlich, ja, und wir schauen dann eben im Supermarkt, da sehen wir täglich die Preise, andere Preise, da schauen wir eben nicht so drauf. Und deswegen ist vielleicht das Gefühl, dass die Inflation viel stärker geworden ist, auch eher da.
Ja, okay. das erste Mal so richtig sensibilisiert, als wir waren im letzten Sommer, waren wir in den Staaten und da stand der Kurs Dollar zwischen Euro total okay. Und trotzdem ist der Preisanstieg in den Staaten im Vergleich zu dem, was wir hier so im täglichen Doing gewöhnt sind, war absurd hoch. Also so absurd, dass ich dachte, irgendwas passt vielleicht mit der Statistik doch nicht so. Aber hey, das ist nur eine Zwischenfrage. Auch gar nicht von unseren Zuschauern, sondern nur von mir. Insofern, wenn euch das auch interessiert, müssen wir dazu mal tiefer reingucken. Kommen wir zu dem Thema dem US-Immobilienmarkt. Wir sind gefragt worden, lohnen sich noch Investitionen in den US-Immobilienmarkt? Was sagst du?
Ja, wir haben ja ein bisschen das schon angeschnitten eigentlich. Generell denke ich, der US-Immobilienmarkt ist ja schon spannend, ne? Also die Regulierung ist wesentlich geringer, die Mietsteigerungen sind oftmals dynamischer. Also da ist schon, gerade der Mietwohnungsmarkt entwickelt sich auch relativ gut in den USA. Also und das andere ist natürlich die Frage, wie gut entwickelt sich jetzt die US-Volkswirtschaft? Da gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen. Es gibt die einen, die sagen, naja, das führt alles schon auch zu mehr Investitionen. Die USA sind weiterhin die volkswirtschaftlich stärkste oder sind die stärkste Volkswirtschaft der Welt. Da wird richtig viel in Innovation, in KI investiert und all das wird eben das Wirtschaftswachstum auch tragen. Dann gibt es die sagen, naja, durch die Zollpolitik und durch möglicherweise Abwanderung wird die Wirtschaftskraft etwas leiden. Das ist schwer zu beurteilen. Und dann kommt eben das als weiteres noch hinzu, naja, was ist denn mit dieser Rechtsstaatlichkeit? Ne? Und könnte man sich nicht doch eine Situation vorstellen, wo ausländische Anleger irgendwie doch schlechter gestellt werden, ja, aus welchen Gründen auch immer, je nachdem, wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber man muss sich natürlich immer klar machen, als Immobilieneigentümer bist du halt immobil, ja, deine Aktien kannst du schnell verkaufen, vielleicht mit Verlust, aber du kannst sie schnell verkaufen, die US-Immobilie natürlich nicht und das ist vielleicht, also das würde ich zumindest im Hinterkopf behalten und prüfen, ist das Rendite-Risikoprofil noch angemessen? Ja, gegeben, dass das Risiko, das würde ich schon etwas höher einschätzen jetzt. Das ist jetzt aber rein meine subjektive Einschätzung. Und es ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt, der da noch reinkommt. Es gibt ja durchaus auch die Erwartung, dass sich die Inflationsrate in den USA schneller entwickeln könnte als in Europa. Warum? Nehmen wir mal an, es wird wirklich an der Zinsschraube gedreht in den USA und all diese Steuerprogramme führen vielleicht doch zu mehr Inflation. Und Inflation würde bedeuten eine Abwertung des US-Dollar. Das heißt, die Renditen, die du erwirtschaftest, musst du ungünstiger tauschen. Ja, nachher in Euro. Auch das ist vielleicht was man mit berücksichtigen sollte. Aber ich kenne auch viele Leute, die nach wie vor überzeugt sind von US-Immobilien, von den Marktchancen, die da sind. Ich würde aber sagen, insgesamt die Risiken haben sich einfach etwas vergrößert und das muss man beobachten.
Wobei das ist auch so eine Wahrnehmung, die man natürlich im Wesentlichen dadurch bekommt, dass der Präsident so laut ist, ne? Also ich meine, auch in Deutschland, das Thema mit der energetischen Sanierung war ja durchaus eine Geschichte, wo man ex post und dann gab es irgendwie Programme und die gab es dann aber doch nicht mehr und so. Da gab es ja auch durchaus kritisierenswerte Zustände, die aber einfach nicht so laut diskutiert wurden. An der Stelle merkt man vielleicht sehr deutlich, wenn jemand sehr öffentlichkeitswirksam solche Sprüche bringt, hat das einen größeren Impact, als wenn das sozusagen in irgendeinem Ministerium ausgekocht wird.
Genau. Ich würde sagen, wenn man jetzt einen sehr langen Zeithorizont hat und sagt, Mensch, ist mir doch egal jetzt Trump, ich will verkaufen beim überübernächsten Präsidenten, dann kann man auch sagen, ist dann auch egal, was da jetzt gerade passiert, ne? Also, und die langfristigen Prognosen generell für die USA sind ja gut.
Ja. Genau. Ich glaube auch, dass der Abgesang, der im Moment vor allen Dingen durch die deutschen Leitmedien grassiert, nicht der Realität entspricht, weil wie gesagt, wenn man da mal rüber hört, dann hört sich das alles nicht so düster an, wie das, was sozusagen in der Sekundärberichterstattung bei uns so ankommt. Ich habe den Eindruck, dass da doch ein erheblicher Unterschied ist zwischen der Realität, die sie da drüben selber erleben und auch dem Optimismus und dem, was wir hier so an Draufsicht haben, weil Elon verrückt ist und weil Trump verrückt ist und naja. Genau, ich kommentiere das nicht weiter. Ich glaube, das würde nur wieder zu bösen Kommentaren führen. Insofern kommen wir zu der Frage, die am überraschendsten war. weil es eigentlich nur ein Einwurf war und trotzdem hat es wahnsinnig viele Gemüter erregt. Wir haben eine ganze Menge Zuschriften bekommen zum Thema, müssen Kirchen eigentlich energetisch saniert werden? Damit wollen wir heute abschließen. Michael, wir haben gelernt, in Wahrheit nicht, aber vielleicht ja nun auch doch. Sag mal.
Ja, dann möchte ich auch einem Hörer danken, der das hier dann nochmal aufgearbeitet hat und hier nochmal herausgesucht hat. Ja, Kirchen, also wir haben ja auch darüber diskutiert, werden Kirchen überhaupt beheizt, ne? Also er hat gesagt, ja, Kirchen werden durchaus beheizt, aber die Kirchen sind tatsächlich ausgenommen vom GEG, vom Gebäudeenergiegesetz. Das heißt, es gibt keine, für Sakralbauten gibt es keine Verpflichtung zum Dämmen. Und das ist doch spannend. Also die Kirchen haben hier tatsächlich ein Sonderrecht. Vielleicht ist das auch mal ein spannendes Geschäftsmodell. Ne? Es gibt ja durchaus viele Sakralbauten, die in den nächsten Jahrzehnten dann auch umgewandelt werden sollen in alle möglichen Nutzungen. Die Frage ist, kann man das dann, dieses Privileg dann weiter nutzen? Ja, und hat dann vielleicht mehr Freiheiten bei der Gestaltung. Hauke möchte jetzt, glaube ich, Paddeltennis in alten Kirchen aufbauen. Also da ist sicherlich einiges möglich. Aber ich fand es auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Also vielen Dank für den Hinweis. Es gibt Ausnahmen vom GEG und Sakralbauten gehören eben dazu.
Also das war's. Tatsächlich haben wir diese 8 Fragen rausgesucht. Und wie immer gilt natürlich, wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, dann bitte schreibt uns gerne. Die nächste Episode allerdings für eure Fragen ist jetzt 14 Episoden entfernt. Nächste Woche Donnerstag fangen wir an mit der ersten Folge der Staffel 14. Kannst du es glauben? Das ist jetzt die Nummer 224, glaube ich. Und dann geht's weiter mit 225. Insgesamt nähern wir uns der 1 Million Downloads, was auch der Wahnsinn ist. Insofern an dieser Stelle möchten wir euch herzlich danken und wertschätzen dafür, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Und dabei seid und dazugekommen seid. Insofern danke dir da draußen fürs Interesse. Danke dir, Michael, für diese erhellenden Antworten. Und wenn ihr mögt, dann sind wir in der neuen Staffel nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut, genießt den anbrechenden Sommer und alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, das Thema hat dich interessiert und wenn du weitere Fragen hast, dann tritt doch bitte gerne mit uns in Kontakt. Wir sind im Übrigen auch auf YouTube zu finden und auch dort freuen wir uns über dein Abo oder eine Kommentierung unter der jeweiligen Folge. Lass uns in den Austausch kommen. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.